Ordnungen für dieses Konzil und für den Senat erarbeitet, Wahlmodus für Wahl von Senat und Rektor. Und wir haben schließlich den Senat und den Rektor gewählt. Dies alles ist eine gute Ausgangsbasis, um hier nun heute den Prorektor zu wählen. Ich darf Ihnen zunächst Dank sagen für die konstruktive Arbeit, die in diesem Gremium geleistet wurde. Und wir können sachlich feststellen, dass wir vergleichsweise zu anderen Universitäten unseres Landes relativ weit vorangekommen sind. Ich bedanke mich auch für die Fortführung der Kommissionsarbeit zur Ausarbeitung einer Universitätsverfassung. Dazu wird heute noch kurz etwas zu sagen sein. Wir haben heute vor uns eine Tagesordnung, die noch nicht ganz komplett ist. Sie ist Ihnen vorgelegt worden. Und ich bitte zunächst mal, über diese Tagesordnung abzustimmen und einige Zusätze hier einzubringen. Wir werden also die Bestätigung des Protokolles der zweiten Beratung vom 29. vornehmen. Und diese Kurzfassung liegt Ihnen vor. Wir werden dann, wenn Sie wollen, unter Punkt 1.2 Herrn Dr. Schulz im Auftrag der Kommission zur Erarbeitung einer neuen Universitätsverfassung bitten, die vom Senat erbetene Vorlage zu Aufgaben und Befugnissen des Rektors und Prorektors hier vorzustellen und zur Abstimmung zu bringen. Ich darf Sie also bitten, nach dem Punkt 1 einzufügen den Punkt 1.2 Vorlage zu Aufgaben und Befugnissen von Rektor und Prorektor. Dies ist ja wohl Voraussetzung auch für die Wahl eines Prorektors, damit über Inhalt der Aufgaben und Befugnisse Klarheit hier im Konzil besteht. Wir werden schließlich dann die Vorstellung der Kandidaten vornehmen, nachdem wir eine Wahlkommission gebildet haben. Und ich darf jetzt schon Herrn Professor Wertz danken, dass er sich abermals zur Verfügung gestellt hat. Wir werden wahrscheinlich heute nicht so lange mit dem Ergebnis auf das Ergebnis zu warten haben. Wir werden drittens die Wahl des Prorektors vornehmen und schließlich dann die Bekanntgabe der Wahl als Schlusspunkt des heutigen Tages setzen können. Nach der Wahl, das heißt nach der Abgabe der Stimmen, wird eine kurze Kaffeepause eingelegt werden. In der Zeit wird die Auszählung vorgenommen. Meine Frage, wären Sie oder darf ich fragen, gibt es weitere Zusätze zur Tagesordnung? Ist es dort eine Wortmeldung? Bitte.
Ja, Bartsch Informatik. Ich möchte Sie bitten, dass Sie vor der Wahl noch einmal die Wahlordnung, die für die Wahl des Rektors und des Prorektors gültig ist, verlesen. Ich meine, an der Stelle müsste ich einen Antrag stellen, aber uns liegt dieses Papier ja nicht schriftlich vor. Und ich würde dann dort an der Stelle, wenn Sie das dann verlesen, einen Antrag machen.
Einverstanden. Wir werden also diese Frage noch mal dann erörtern. Gibt es weitere Zusätze zur Tagesordnung? Wenn nicht, darf ich um Ihre Zustimmung bitten zu der korrigierten Tagesordnung. Ich bitte um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Nein, ich danke Ihnen. Damit ist die Tagesordnung angenommen. Ich habe noch versäumt zu nennen, dass Frau Oppermann heute die Protokollführung übernimmt. Frau Jenisch ist für den technischen Ablauf wie die beiden vorigen Male verantwortlich. Wir kommen also zur Bestätigung des Protokolls, dessen Beschlüsse Ihnen zugegangen sind bei Eingang zur heutigen Tagung. Und ich darf vorschlagen, dass wir 5 Minuten Lesepause machen, um diese 2 Seiten zur Kenntnis zu nehmen. Verständnis zu erbitten, dass hier ein Tonband läuft. Gibt es Einwände dagegen? Wer ist gegen diese Anordnung? Dann bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Stimmenthaltungen? Ich danke für Ihre Zustimmung. Und wir kommen jetzt zum Protokoll. Ich darf darauf hinweisen, dass das ausführliche Protokoll hier in 2 Exemplaren ausliegt und in der Pause natürlich von jedem, der es wünscht, eingesehen werden kann. Wir stimmen aber ab hier über die wesentlichen Festlegungen vom 29. Ich bitte um Ihre Fragen zum Protokoll? Bitte.
Gabriel Schiffstechnik, nach meinen Auffassungen ist noch ein Antrag gewesen und der ist auch beschlossen worden, dass die Mitglieder des, also den Mitgliedern des Senats geheimdienstliche oder ähnliche Tätigkeit untersagt ist und ansonsten ein Mandatsverlust erfolgt. Das wurde meines Erachtens mehrheitlich beschlossen, müsste zumindest im Festlegungsprotokoll mit enthalten sein.
Ich akzeptiere Ihren Hinweis, muss also die anwesenden Mitglieder des Konzils fragen, sind Sie einverstanden, dass diese wichtige Festlegung, dass jedes Mitglied dieses Konzils und des Senats nicht irgendwann und wie mit geheimdienstlichen Dienststellen in Verbindung treten und deren Zwecke hier geheim vertreten wird. Sind Sie der Ansicht, dass wir dies hier ins Protokoll mit aufnehmen sollen? Dann bitte ich um Ihr Handzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke. Ich bitte also, ins Protokoll zu nehmen, dass diese Festlegung zusätzlich aufgenommen wird. Gibt es weitere Hinweise? Wenn dies nicht der Fall ist, stelle ich die ausgewählten Festlegungen unserer zweiten Beratung vom 29. Mai zur Abstimmung. Wer ist für die Abstimmung? Wer ist für diese Festlegung? Ich bitte um das Handzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen zu diesem Protokoll? Stimmenthaltung? Dankeschön. Wir stellen fest, das Protokoll wurde einstimmig angenommen. Ich habe eben hergereicht bekommen, die derzeitige Anwesenheit des außerordentlichen Konzils aus der Gruppe der Hochschullehrer von möglichen 100 sind 70 anwesend, wissenschaftliche Mitarbeiter 73 von 50, von 173, von den technischen Mitarbeitern von 50 sind nur 27 und von den Studenten 50 nur 22 anwesend, sodass wir von 300 möglichen Mitgliedern des außerordentlichen Konzils derzeitig 192 hier im Raum versammelt haben. Die Beschlussfähigkeit wird dadurch ja nicht beeinträchtigt. Trotzdem halte ich die schwache Beteiligung der beiden letztgenannten Statusgruppen für bedenklich. Wir kommen.
Ist Herr Schulz schon da?
Herr Dr. Schulz ist noch nicht in Hause, weil er noch sein krankes Kind fortbringen muss. Es hatte Magnifizenz darum gebeten, heute noch ein paar Worte sagen zu dürfen. Ich würde das sehr begrüßen. Magnifizenz, wollen Sie jetzt freundlicherweise?
Eigentlich hätte es an das Ende unserer Veranstaltung heute gehört. Es geht darum, dass ich gerne einen Dank aussprechen möchte. Einen Dank an die Prorektoren, die, ja, ich muss es gleich ein bisschen einschränken, die sich freundlicherweise bereit erklärt haben, im Laufe dieses Monats noch zur Verfügung zu stehen, die aber, wenn man so will, heute eigentlich das letzte Mal hier vor der Universitätsöffentlichkeit auftreten. Hier sind. Ich wollte den Dank aussprechen an Senatoren des ehemaligen Senats, die leider nur sehr unvollständig heute, also nur sehr teilweise durch Dienstreisen hier teilnehmen können. Meine Herren, ich möchte Ihnen bescheinigen, dass Sie der Stadt Bestes, ich meine der Civitas Academicae, gesucht haben in vielen Jahren, dass Sie Ihre wissenschaftliche Karriere hintangesetzt haben, um wichtige Aufgaben an der Universität zu übernehmen. Die Wertvorstellungen haben sich im Laufe der Zeit etwas verändert. Ich glaube aber, dass Sie von den Ihnen zugrunde liegenden Wertvorstellungen aus gesehen Ihr Bestes gegeben haben, und ich halte es für die Pflicht des neuen Rektors, für die Pflicht des neuen Senates, Ihnen herzlich zu danken für Jahre, ja, jahrzehntelange zum Teil Arbeit im Dienste unserer Universität. Meine Herren, die Materialisierung des Dankes ist bescheiden. Die Blumen sind aus dem eigenen Garten, Sie wissen, also aus dem botanischen. Sie wissen, dass wir finanziell im Moment, und ich danke den Kollegen des Botanischen Gartens sehr herzlich, dass sie uns hier aus einer Verlegenheit geholfen haben. Die kleinen Präsente sind aus Schränken der Universität. Sie wissen, wie die Situation im Moment ist. Wir haben keine finanziellen Mittel und trotzdem wollten wir gerne nicht dieses Konzil verstreichen lassen, ohne diesen Dank noch auszusprechen. Ich denke, Sie sind einverstanden. Darf ich bitten, Herrn Professor Ulbricht, Herrn Professor Kippel, Herrn Professor Schunk und Herrn Dr. Harms nach vorne zu kommen.
Da Herr Dr. Schulz als Vortragender für den Punkt 1.2 zu der Vorlage Aufgaben und Befugnisse von Rektor und Prorektor noch nicht anwesend ist, können wir gleich die Frage der Wahlordnung noch mal eruieren. Es gab ja eine Anfrage. Herr Professor Hemminghausen will dazu sich zunächst mal äußern.
Also meine Damen und Herren, ich will mich nicht äußern, sondern zunächst mal die Wahlordnung verlesen, damit Sie sie noch einmal hören. Und Herr Dr. Bartsch wollte dazu einen Antrag einbringen. Der Wortlaut der Wahlordnung zur Wahl des Rektors und Prorektors lautete: Jeder Teilnehmer des Konzils hat das Recht, einem der Kandidaten durch Ankreuzen seine Stimme zu geben. Stimmzettel ohne oder mit mehreren Kreuzen sind ungültig. Zweitens, im ersten Wahlgang stehen alle Rektor- bzw. Prorektor-Kandidaten zur Wahl. Es ist der Kandidat zum Rektor- bzw. Prorektor gewählt, der die, jetzt kommt das Entscheidende, der die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Drittens, erreicht im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, dann erfolgt in einem zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenzahlen des ersten Wahlganges. Der Kandidat mit den meisten Stimmen ist als Rektor bzw. Prorektor der Universität Rostock gewählt. Ich habe schon auf den Punkt aufmerksam gemacht, um den es geht, bei dem Vorschlag von Herrn Dr. Bartsch. Er wird ihn noch erläutern. Also um die Formulierung, die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Herr Dr. Bartsch, würden Sie das bitte erläutern und eine Formulierung vorschlagen?
Bartsch Informatik. Sie haben also gehört, absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Und man müsste dieses Gesetz so etwas an den Grenzfall führen, damit Sie sehen, dass hier eine Änderung notwendig werden muss. Abgegeben und gültig könnte ja im Extremfall eine einzige Stimme sein. Und mit einer einzigen gültigen Stimme würde so ein schwergewichtiges Amt wie das der Magnifizenz oder des Prorektors durch unser Konzil bestimmt sein. Und deswegen schlage ich vor, dass wir formulieren, Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Konzils. Und natürlich müssen es gültige Stimmen sein, ich denke, das ist selbstverständlich.
Der Anwesenden nur?
Nein, nicht der Anwesenden. Es geht um die Mehrheit der gesetzlichen Zahl. wenn das Konzil so wenig Widerhall findet, wie Sie heute durch die Anwesenheit, und die Sie ja genannt haben, zeigen, dann kann eben auch durch ein solches Gremium, das es nicht ernst nimmt, hier auch niemand gewählt werden. Das ist doch ganz selbstverständlich. Sonst kommen eben nur zwei Leute und wählen einen Rektor, das geht doch nicht. Also ich schlage vor, Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder. Konkret, das muss nicht im Text stehen, 151 Stimmen.
Das wird eine Konklave.
So, meine Damen und Herren, ich möchte um Wortmeldung zu diesem Vorschlag und zu diesem Punkt bitten. Herr Professor Ziegler.
Ziegler, Medizin. Ich stimme Herrn Dr. Bartsch nicht zu. Er spricht uns hier primitivste geistige Fähigkeiten ab. Ich glaube, wir sind in der Lage, eine Abstimmung so durchzuführen, dass nicht nur eine Stimme gültig ist.
Gibt es noch andere Wortmeldungen? Herr Dr. Hein.
Hein, Abteilung Lehrmethodik. Ich würde den Antrag befürworten, denn der von Herrn Dr. Bartsch hier natürlich erstmal konstruierte Fall wäre immerhin durch Manipulation der Einberufung des Konzils auch praktisch zu realisieren. Man kann durch Einladungsmechanismen oder ähnliche Dinge dafür sorgen, dass ein Konzil mit einer so geringen Teilnahme stattfindet, und wenn dann noch, so wie jetzt in der Wahlordnung, nur die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen zählen sollte, dann wird sich sicherlich die Universitätsöffentlichkeit fragen, wieso ein so geringer Anteil von Vertretern der Universität so entscheidende Dinge vollziehen darf.
Ja, die vielen Ordnungen sind uns allen ja so neu, dass wir sie nicht alle im Kopf haben. Aber wenn ich mich recht erinnere, steht irgendwo, dass das Konzil nur beschlussfähig ist, wenn 50% der gewählten Vertreter anwesend sind, sodass dieser Fall auch einer durch Dunkelmänner hervorgerufenen Manipulation sehr unwahrscheinlich ist. Also ich habe ja zu Extremfällen schon vor 14 Tagen Stellung genommen und habe gesagt, dass es Zufälle hier und da gibt, aber man entdeckt nicht immer Amerika, wenn man nach Indien will. Ich möchte aber trotzdem den Vorschlag, wie es sein muss, zur Abstimmung stellen. Gibt es noch andere Bemerkungen dazu?
Gibt es noch einen anderen Vorschlag, die der anwesenden Teilnehmer?
Herr Professor Howitz.
Howitz, Sektion Tierproduktion. Ich glaube, dass wir das so machen müssen, dass wir die Anwesenden abstimmen lassen und dass wir nicht die Fehlenden als Gegenstimmen zählen dürfen. Wenn hier die Meinung besteht, dass über 50% dafür sind, dann ist die Wahl erfolgt, nach meiner Auffassung. Wenn die Bedingung eingehalten ist, dass mindestens 50% der zum Konzil Gehörenden hier anwesend sind.
Gut. Also, ich möchte den Änderungsvorschlag von Herrn Dr. Bartsch zur Abstimmung stellen, der darauf gerichtet ist, dass die Wahl nur dann gültig ist, wenn über 50%, das heißt 151 Ja-Stimmen abgegeben worden sind, also über 51% der gesamten Vertreter im Konzil. Wer ist für diesen Antrag? Dankeschön. Wer ist dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich der Stimme? Danke. Ich glaube, wir brauchen hier nicht zu zählen. Es war eindeutig, dass dieser Vorschlag mit Mehrheit abgelehnt worden ist. Und deshalb bleiben wir bei der vorgelegten und beim vorigen Konzil beschlossenen Wahlordnung. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, da der Punkt 1.2 zur Vorlage der Aufgaben und Befugnisse von Rektor und Prokurator noch nicht erörtert werden kann, kommen wir jetzt zur Vorstellung der Kandidaten für den Prorektor. Ich möchte dazu einige Worte sagen. Es hat sich das Präsidium dieses Konzils, es hat sich der Senat ich möchte sagen, in außerordentlicher Weise bemüht, hier Kandidaten zur Wahl zu stellen. Wir hatten das letzte Mal insbesondere angesprochen den Bereich Medizin und die Geisteswissenschaftler, um einem Rektor, der aus dem technischen Bereich kommt, einen adäquaten Partner aus einem anderen Bereich zur Seite zu stellen. Uns ist vom Dekan, Herrn Professor Behnert der Medizin, schriftlich zugegangen, dass es ihm nicht gelungen ist, einen seiner ordentlichen Professoren zu bewegen, sich für dieses Amt zur Verfügung zu stellen oder zu kandidieren. Unsere Bemühungen mit, ich glaube, Magnificenz 7 weiteren potenziellen Kandidaten, 10 weiteren wird signalisiert. Magnificenz hat sich da jetzt in den letzten Stunden des gestrigen und auch des heutigen Tages noch sehr ernsthaft bemüht, Kandidaten aufzustellen. Es ist bei einem Vorschlag geblieben, der nur 2 Kandidaten umfasst. Und zwar sind Herr Professor Kieso aus der Theologie und Herr Professor Moll aus der Sektion Geschichte bereit, hier zu kandidieren. Zunächst mal dürfen wir Begründungen zu diesen Vorschlägen aus dem Gremium hören. Wer möchte hierzu das Wort nehmen? Magnificenz.
Meine Damen und Herren, wenn man die beiden Konzilsitzungen betrachtet und das Ergebnis der Wahlen, dann bekommt man den Eindruck, dass mit einer gewissen Einseitigkeit die Wahl verlaufen ist. Ich kann das verstehen, halte es aber nicht in jedem Punkt für vernünftig. Wir müssen die Universität als Ganzes leiten. Und es sieht im Moment so aus, als ob wir die Gesellschaftswissenschaftler im Senat und in der Universitätsleitung doch fast nicht vertreten haben. Ich halte diesen Zustand für nicht sehr günstig und habe aus diesem Grunde mit verschiedenen Kollegen aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich gesprochen, leider in der überwiegenden Anzahl Absagen bekommen. Also insgesamt waren 14 Kandidaten, mit denen ich gesprochen habe, die waren nicht alle aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. Ich möchte hier sagen, dass für die schweren Entscheidungen, die gerade im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich bevorstehen, eine Teilnahme eines Kollegen aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich sicherlich vernünftig ist. Entscheiden müssen Sie selbstverständlich. Ich habe hier mit viel Mühe, das muss ich sagen, und ich bin Herrn Kollegen Moll außerordentlich dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, mit viel Mühe die Zustimmung zur Kandidatur von Herrn Kollegen Moll erhalten. Ich weiß, und Sie wissen auch, dass Herr Professor Moll ein Repräsentant der Universität auch zu früheren Zeiten gewesen ist. Er wird selber zu seinem Entwicklungsgang etwas berichten. Ich möchte, dass Sie objektiv überlegen, ob es günstig ist, einen wesentlichen Teil der Universität auszugrenzen, ob wir nicht als Konzil ein Zeichen setzen sollten, auch diesen Bereich mit in die Leitung einzubeziehen. Sie müssen das entscheiden. Ich kann hier nur begründen, dass ich Herrn Professor Moll hinzugenommen habe. Ich habe jetzt nicht zu Herrn Professor Kieso gesagt. Ich bin ihm ebenso sehr dankbar, dass er sich bereit gefunden hat, hier zu kandidieren. Aber ich glaube, da brauche ich nicht so viel Worte zu machen. Ich nehme an, dass Sie in der Vorstellung der Kandidaten noch Fragen haben. Ich bitte Sie nur, diese Argumente, die ich hier gebracht habe, bei Ihrer Entscheidung zu bedenken. Letztlich entscheiden Sie, das ist selbstverständlich.
Gibt es weitere Begründungen für diesen oder möchte sich jemand aussprechen zu diesem oder jenem Kandidaten? Sonst bitten wir erst um die Vorstellung der Kandidaten. Sind Sie dafür, dass wir jetzt den Kandidaten das Wort erteilen? Danke, dann würde ich Herrn Professor Kieso als dem Dienstälteren zunächst das Wort geben.
Kiso, ich komme aus der Theologischen Fakultät. Ich bin seit 1965 in Rostock, damals zunächst als Dozent für Praktische Theologie und Direktor des Praktisch Theologischen Instituts berufen. 1967 wurde ich hier Professor mit Lehrauftrag. Von 1968 bis 1970 war ich Dekan der Theologischen Fakultät an dieser Universität und bin dann später, nach einer kurzen Zwischenzeit, Stellvertreter Sektionsdirektor für Forschung und später in den letzten drei Jahren auch Stellvertreter für Erziehung und Ausbildung an unserer Sektion gewesen. Ich habe nie einer Partei angehört, war Mitglied des FDGB und der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Ich bin jetzt Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Ich stelle mich zur Wahl, weil ich von verschiedenen dazu aufgefordert worden bin, obwohl ich von meinem Lebensalter her, ich bin 1926 geboren, eigentlich dafür nicht mehr in Frage komme. Sollten Sie mich wählen, kann ich nur für ein Jahr zur Verfügung stehen. Aber dann wird ja ohnehin eine Neuwahl nach Annahme der neuen Verfassung stattfinden müssen. Ich bin dann sozusagen ein Testfall, ob es so geht. Ich muss mich auch fragen, ob ich dem psychischen und physischen Stress gewachsen sein werde. Aber ich denke, eine Wahl soll demokratisch sein und dazu gehören mindestens zwei Kandidaten. Ich bin dankbar, dass sich ein zweiter Kandidat gefunden hat. Jeder der Kandidierten einer solchen Wahl muss auch bereit sein zu verlieren. Ich möchte nachträglich noch sagen, dass ich Herrn Olberts gegenüber und auch Herrn Wildenhain gegenüber großen Respekt habe, dass sie beide den Mut gehabt haben, sich zu stellen. Das ist hier leider nicht so anerkannt worden, wie sich das eigentlich gehört. Meine Aufgabe wird sein, den Rektor zu vertreten, ihm ein guter Mitarbeiter und zuverlässiger Partner zu sein und natürlich genauso gegenüber dem Senat dessen Beschlüsse zu vertreten und auszuführen. Ich denke mir, dass eine besondere Aufgabe sein wird, die sozialen Folgen der Universitätsreform zu bedenken. Deshalb habe ich mich als Senator auch schon für diese Kommission bereit erklärt. Wir müssen erreichen, dass niemand, weder ein Student noch ein Angestellter noch ein wissenschaftlicher Mitarbeiter noch ein Professor ins soziale Abseits gerät. Und dafür denke ich auch zu kämpfen im Einzelfall, soweit mir dafür Möglichkeiten gegeben sein werden. Ich würde mich auch als Vertreter des Rektors auch als Anlaufperson in solchen Fragen verstehen. Und ich möchte auch erwähnen, dass ich nicht einverstanden damit bin, dass gewisse Kollegengruppen vielleicht in Zukunft ausgegrenzt oder einer besonderen Überprüfung unterzogen werden. Wenn, dann müssen wir uns alle einer Überprüfung stellen. Auf jeden Fall muss das individuell geschehen. Ich kenne viele marxistische Kollegen unserer Universität, die mit uns die Reform und die Wende unserer Gesellschaft vorbereitet, durchgeführt und auch durchgesetzt haben. Das ist vielleicht in der Öffentlichkeit unpopulär, es zu sagen, aber es soll auch einmal gesagt werden. Aber wie gesagt, das Amt ist ein Amt der ganzen Universität ohne Ansehen der Person. Und in dieser speziellen Funktion bin ich ja vor allen Dingen einer, der den Dienst zu tun hat, dem Ihnen der Rektor und der Senat aufträgt. Ich bin da nicht Theologe, ich bin Hochschullehrer der Universität, der das zu tun hat, was die Verfassung der Universität die Vorläufe ihm aufträgt. Ich hoffe, dass ich diesen Anforderungen genügen kann.
Bleiben Sie bitte noch hier, Herr Kiso. Es folgen normalerweise Anfragen an den Kandidaten. Darf ich um Anfragen bitten? Bitte. Ich sehe eine Hand. Herr Dr. Bartsch.
Bartsch Informatik. Herr Professor Kiso, was ist Ihnen 1968 geschehen oder nicht geschehen, als Sie den Aufruf Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes nach Prag nicht unterschrieben haben?
Ich habe damals die Unterschrift verweigert, daraufhin im Senat selber Rede und Antwort stehen müssen über meine Beweggründe. Ich habe erstens gesagt, ich halte militärische Maßnahmen in diesem Fall für nicht möglich. Einmal, weil deutsche Truppen schon einmal in die CSSR einmarschiert sind. Zum Zweiten, weil ich meine, das ist ein politischer Konflikt, der politisch gelöst werden muss. Auf die Frage des Rektors, Professor Heidorn, wie ich mir das vorstelle, habe ich gesagt, ich würde dann Delegationen unserer Partei oder des FDGBs und anderer gesellschaftlicher Organisationen dahin schicken und mit den Leuten der CSSR diskutieren. Übrigens ist das ja ein souveränes Land, das über seine Geschicke selber zu entscheiden hat. Mein drittes Argument war, ich bin sozusagen ein Bürgerlicher, nicht Mitglied einer marxistischen Partei und in den Streit zwischen zwei marxistischen Parteien möchte ich mich nicht einmischen. Deshalb enthalte ich mich der Stimme. Mir ist nichts passiert, außer dass am nächsten Tag der Rektor ein mindestens zweistündiges Gespräch mit mir hatte. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Universitätsangehörigen, die diskriminiert oder gedrängt worden sind, hat es weiter keine Folgen gehabt, außer dass ich dann nicht in den neu gegründeten Wissenschaftlichen Rat vorgeschlagen wurde, obwohl ich damals noch Dekan der Theologischen Fakultät wurde. Da wollte mich Professor Heidern dann doch nicht hineinhaben. Ich konnte auch zunächst kein weiteres Leitungsamt dann ausüben. Nach Neubildung der Sektion wurden andere Kollegen vorgeschlagen. Ich muss aber auch sagen, etwas, was ich damals nicht geglaubt habe, hat sich hinterher als richtig erwiesen. Er hat mir dann in dieser zweistündigen Unterredung gesagt, wissen Sie übrigens, Herr Kollege, dass kein einziger deutscher oder DDR-Soldat tschechischen Boden betreten hat und betreten wird. Ich wusste es nicht, denn im neuen Deutschland waren Bilder abgebildet, worauf DDR-Soldaten zu sehen waren. Jetzt die letzten Meldungen, die durch die Zeitung gingen, zeigen mir, dass Professor Heidorn in dem Falle tatsächlich mal die Wahrheit gesagt hat. Aber wie gesagt, mir sind keine persönlichen Folgen unangenehmer Art entstanden. Ich muss das mit einem gewissen Schuldgefühl gegenüber denen sagen, wie zum Beispiel Herrn Janetzko, dem Slawisten, der die Universität verlassen musste. In dem Protokoll, was darüber ausgeführt worden ist, ist eine Randbemerkung von Heidorn zu lesen, entweder er unterschreibt oder er fliegt. Wörtlich.
Weitere Anfragen? Gibt es weitere Anfragen an Herrn Professor Kieso? Das scheint nicht der Fall zu sein. Herzlichen Dank, Herr Kollege Kieso. Ich darf Herrn Professor Moll bitten, sich hier vorzustellen.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie um Verständnis dafür bitten, dass ich vielleicht etwas ausführlicher zu meiner Entwicklung etwas sage. Es wird einerseits sicherlich mehr Fragen an mich geben als an den anderen Kandidaten und zweitens wird es dann vielleicht besser möglich sein, diese Fragen sachkundiger zu stellen. Ich bin 1935 in Güstrow geboren. Mein Vater war Jurist, er ist 1939 in den Krieg gezogen und aus dem Krieg nicht zurückgekehrt. Bin dann bei meiner Mutter aufgewachsen, zusammen mit meinen Geschwistern, meine Kindheit und Jugend in Bad Doberan verlebt, habe dort an der Schule 1954 das Abitur ablegen können und hatte dann den Wunsch, in Berlin an der Humboldt-Universität Germanistik zu studieren. Ich bin damals vom Studium abgelehnt worden. Mir wurde dann von meiner Schule der Vorschlag gemacht, im Anschluss an das Abitur ein Jahr an der Schule zu arbeiten als FDJ-Sekretär, also hauptamtlich. Ich habe das getan. Und dieses Jahr in Doberan nach dem Abitur war in gewisser Weise ein Schlüsseljahr für mich, weil ich auch im Nachhinein, auch heute noch es so sehe, dass ich aus einer Kritikasterposition, die ich als Oberschüler zweifellos hatte, in die Position, wie ich es damals empfand, eines Mitgestalters hineingelangte. Ich habe mich dann wiederum beworben zum Studium an dieser Universität in Rostock und wurde wiederum abgelehnt. Ich habe dann angefangen an dieser Universität als Gasthörer und mir ist es dann gelungen, Ende des Jahres 1955 immatrikuliert zu werden, zunächst für das Studium der Germanistik. Und nach der Wiedereröffnung des Historischen Instituts habe ich dann Germanistik und Geschichte studiert. Ich wurde allerdings dann sogleich, nachdem ich endlich immatrikuliert worden war, dann in Funktion gewählt. Ich war dann sogleich FDJ-Sekretär der Philosophischen Fakultät. Und ich muss hier sagen, dass die Freie Deutsche Jugend dann für viele Jahre das Hauptfeld meiner gesellschaftlichen Tätigkeit gewesen ist. Ich war mehrere Jahre Mitglied der FDJ-Hochschulgruppenleitung, habe dort mit viel Freude und Engagement die Kommission für internationale Beziehungen geleitet. Wir haben damals viele Dinge unternommen, unter anderem zur Ostseewoche die internationalen Studentenseminare. Ich bin dann 1959 Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands geworden, nachdem ich 1957 Kandidat dieser Partei wurde. Beide Schritte aus innerer Überzeugung. Ich muss dazu sagen, der Zeitpunkt war nicht ganz zufällig, es war nach dem 20. Parteitag. Ich habe dann 1960 mein Staatsexamen abgelegt, war für wenige Wochen Assistent und bin dann Aspirant geworden und habe die Aspirantur 1963 mit der Promotion zu einem agrargeschichtlichen Thema aus dem 19. Jahrhundert abschließen können. Ich war dann danach Assistent, Oberassistent, geschäftsführender Oberassistent am Historischen Institut und es folgte dann im Jahr 1965 meine Wahl zum FDJ-Sekretär dieser Universität. Habe diese Funktion 2 Jahre ausgeübt. Ich muss sagen, das ist nicht eine heutige Erkenntnis, das war die schwierigste Phase meines politischen Lebens bis zum Herbst 1989. Ich stand zwischen Baum und Borke, oftmals zwischen den studentischen Interessen und Vorgaben übergeordneter Leitungen. Der Höhepunkt dieser Diskrepanzen, Differenzen waren Auseinandersetzungen im Sekretariat des Zentralrats der FDJ mit Horst Schumann. Ich sage das hier nicht, verehrte Kolleginnen und Kollegen, um mich hier nachher zu einem Opfer des Stalinismus hochzustilisieren, sondern andersherum, ich möchte damit deutlich machen, dass ich fest auf dem Boden im Rahmen des Systems stand, das ich für sozialistisch hielt und dass ich im Rahmen dieses Systems für Veränderungen eingetreten bin. Und da war ich der Meinung, diese Auffassung, was den Jugendverband betrifft, hatte ich bis zum Herbst vorigen Jahres, dass es möglich wäre, diesen Jugendverband zu einem wirklichen Jugendverband zu machen. Ich bin in dieser Zeit auch, als ich FDJ-Sekretär geworden war, 1965 Mitglied der Universitätsparteileitung geworden und habe dieser Leitung bis 1969 angehört. Bin dann 1967 zurückgekehrt ins Historische Institut, um dort mich der wissenschaftlichen Arbeit zu widmen. Daraus wurde nicht sogleich etwas, weil ich dann sehr schnell, nämlich 1968, 69, eben in jener Zeit, von der eben bei Herrn Professor Kiese die Rede war, Parteisekretär war am Historischen Institut, APO-Sekretär. Für mich persönlich hat das Jahr 1968 eine innere Krise bedeutet, aber ich habe nicht die Konsequenzen gezogen, die Herr Professor Kiso gezogen hat. Und ich muss sagen, ich habe hohen Respekt vor jemandem, der für seine Auffassung so eingetreten ist. Im Unterschied zu jenen, die heute meinen, sie seien dazu oder dazu genötigt worden. Ich bin dann im Jahr 1970 berufen worden zum Dozenten für theoretisch-methodologische Grundlagen der Geschichtswissenschaft und habe diese Tätigkeit, die Lehrtätigkeit weiterhin ausgeübt, aber mich dann ja, wie vielen bekannt sein dürfte, habe ich von 1971 bis 1975 im Direktorat für internationale Beziehungen gearbeitet, seit Jahr 1976 als Direktor für internationale Beziehungen. Für mich bestand die Aufgabe damals daran, im Rahmen der Möglichkeiten gegeben war, etwas zu tun für die Entwicklung der internationalen Hochschulbeziehungen unserer Universität. Und was mir besonders Freude in jener Zeit gemacht hat, muss ich sagen, war die Arbeit mit den ausländischen Studierenden. Ich bin dann im Herbst 1975 zurückgekehrt an die Sektion als Dozent, habe dann vorübergehend 2 Lehrgebiete wahrgenommen, dieses theoretisch-methodologischen Grundlagen und dann schrittweise auf dem Gebiet der deutschen Geschichte der Neuzeit gearbeitet und bin dann Anfang 1981 umberufen worden für die Geschichte der Neuzeit als Dozent. Ich habe dann schließlich 5 Jahre nach meiner Rückkehr an die Sektion die Promotion B abschließen können mit einer Arbeit zum Thema preußischer Weg und bürgerliche Umwälzung in Deutschland. Ich bin 2 Jahre später zum außerordentlichen Professor berufen worden und im Jahr 1987 zum ordentlichen Professor für deutsche Geschichte der Neuzeit. In Klammern, das heißt 1500 bis 1917. Ich war in den Jahren von 1981 bis 1985 Parteisekretär der SED-Grundorganisation an der Sektion Geschichte und habe mich auch in dieser Zeit engagiert für die Politik, die ich für richtig hielt. Ich bin danach Leiter des Wissenschaftsbereichs Mittelalter Neuzeit gewesen, habe in der Lehre gearbeitet, habe Doktoranden ausgebildet und habe an einer Monographie über den preußischen Weg gearbeitet. Ich muss hier auch sagen, dass ich in den Jahren, Jahrzehnten, die ich an der Universität gearbeitet habe, für meine Begriffe zu wenig Zeit für wissenschaftliche Arbeit gehabt habe, sodass im Ganzen nur 2 Bücher herausgekommen sind. Was die politische Entwicklung betrifft, so war dann eine Zäsur für mich die Zeit nach 1985, verbunden mit dem Namen Gorbatschow, verbunden mit dem Stichwort Perestroika. Ich war der Meinung, Dinge, die man selbst geahnt oder gefühlt hatte, wo man selbst auch nicht wusste, ob man eigentlich so denken durfte, ich meine jetzt von innen heraus, da wurde mir deutlich, dass man so denken musste und dass es notwendig sei, die Gesellschaft in der DDR, die sozialistische Gesellschaft, wie ich meinte, in der DDR, auf solch einem Wege umzugestalten. Ich habe mich immer gegen den Vorwurf des Kopierens gewandt. Es ging für mich nicht um das Kopieren, es ging für mich um die grundlegende Umgestaltung. Das heißt, es ging für mich um die Erneuerung dessen, was ich für Sozialismus hielt. Die Erneuerung, nicht aber die Beseitigung. Und in diesem Sinne habe ich dann auch meine Arbeit als Sektionsdirektor in der Sektion Geschichte begriffen. Ich wurde zum 01.03.1989 als Sektionsdirektor in der Sektion Geschichte eingesetzt. Wir haben auf meinen Vorschlag Ende Mai, am 21. Mai, eine Neuwahl durchgeführt. Ich habe dort nicht kandidiert. Ich habe bis zum Herbst 1989 an dieser Konzeption einer Neugestaltung, einer Erneuerung des Sozialismus festgehalten. Sozialismus stand für mich nicht zur Disposition. Seit dem Jahresende 1989, seit der Jahreswende 1989-90, bin ich dann schrittweise, aber ich muss auch sagen, keineswegs geradlinig, zur Erkenntnis gelangt, dass die alte Politik, die ich für sozialistisch gehalten habe und die ich aus innerer Überzeugung nicht nur mitgemacht, sondern ganz engagiert vertreten habe, dass diese Politik gescheitert ist. Und heute meine ich, dass diese Politik die große, wertvolle Idee des Sozialismus diskreditiert hat und ich muss damit leben, dass ich daran meinen Anteil habe. Die Frage ist, welche Schlussfolgerung man aus solchen Erkenntnissen, aus solcher bitteren Erkenntnis zieht. Zunächst habe ich eine ganz persönliche Schlussfolgerung gezogen, die natürlich im Widerspruch dazu steht, dass ich jetzt hier vor Ihnen stehe. Ich habe mich in meiner Sektion trotz gegenteiliger Auffassung auf den Standpunkt gestellt, dass ich nicht für die Wahl eines Sektionsdirektors kandidieren sollte, dass ich erstmal für mich zur Ruhe kommen muss, irgendwie ein Verhältnis zu diesen Problemen finden muss. Das wäre die persönliche Schlussfolgerung, aber die wichtigste Schlussfolgerung sehe ich darin, dass es niemals ein Zurück geben darf zu jenem administrativ-bürokratischen System, das sich als sozialistisch ausgegeben hat. Ich will hier aber auch nicht verhehlen, dass ich dafür bin, ganz sorgfältig und differenziert zu prüfen, welche Elemente aus der Geschichte unserer DDR sich insofern bewährt haben, dass sie zukunftsträchtige Elemente beinhalten. Dazu zählt für mich beispielsweise nicht die Sozialpolitik als Ganzes, aber bestimmte Elemente der Sozialpolitik. Und so habe ich mich gefreut, gestern Abend diesen Ministerratsbeschluss zu einigen solcher Fragen zu hören. Ich möchte auch sagen, aus meiner Absage an die alte Politik des sogenannten realen Sozialismus ergibt sich für mich nicht, dass ich die Zukunft der Menschheit in jenem System sehe, das sich auf die kapitalistische Produktionsweise gründet. Vielmehr hoffe ich, das ist natürlich nur eine historische Perspektive, ich hoffe, dass es eine historische Perspektive einen Weg geben wird, einen dritten Weg geben wird, der dem weit in die Geschichte zurückreichenden Traum vom Sozialismus, das heißt wirklichem, menschlichen, demokratischen Sozialismus, Wirklichkeit werden lassen kann. Und deshalb bin ich Anfang dieses Jahres Mitglied der Partei des demokratischen Sozialismus geworden, einer Partei, die begonnen hat, sich zu erneuern, und daran will ich mitarbeiten. Für die unmittelbare Zukunft, wo das also gar nicht, was Sozialismus oder Ähnliches mit gar nicht zur Diskussion stehen kann, für die unmittelbare Zukunft will ich das meine dazu beitragen, dass die Gesellschaft, die jetzt in unserem Lande entsteht, so demokratisch wie nur möglich gestaltet werden kann. Und darin sehe ich auch das Kardinalproblem der Neugestaltung unserer Universität. Wissenschaft kann nur gedeihen, wenn wir auf allen Ebenen der Universität wirklich demokratische Verhältnisse schaffen. Und deshalb darf es auch aus meiner Sicht keine Rückkehr geben zur alten Ordinarienuniversität. Es gilt vielmehr, demokratische Strukturen zu schaffen und auszubauen, in denen alle Statusgruppen angemessen vertreten sind. Dafür werde ich eintreten, ganz gleich, auf welchem Platz an dieser Universität ich arbeiten kann.
Wir danken für dieses offene Bekenntnis eines noch, Gott sei Dank, jüngeren Lebens. Ich darf Sie bitten, jetzt Fragen an Herrn Kollegen Moll zu stellen. Bitte, Herr Kollege Pelz.
Herr Moll, ich habe auf den Pelz, Kinderklinik der Universität Rostock, ich habe auf den vergangenen Sitzungen dieses Konzils das Problem der Zusammenarbeit der Staatssicherheit mit den Universitätseinrichtungen hier besprochen, als Mitglied des unabhängigen Untersuchungsausschusses Rostock. Da Sie ja zeitweise zumindest im Direktorat für internationale Beziehungen waren und Sie ja auch selbst gesagt haben, dass Sie Wert darauf gelegt haben, internationale Arbeit mit Jugendlichen zu betreiben, möchte ich Sie hier fragen, in aller Öffentlichkeit, so wie das für die Senatsmitglieder auch getan wurde, ob Sie bereit wären, eine Erklärung abzugeben, dass Sie niemals mit diesen Einrichtungen vertraglich zusammengearbeitet haben. Ich glaube, das ist wichtig im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Universität. Und den Rektorkandidaten und den Senatskandidaten sind die Fragen hier auch gestellt worden. Ich muss mir im Sinne eben der Neuordnung der Universität auch erlauben, Ihnen hier die Frage vorlegen zu dürfen.
Das kommt für mich natürlich nicht überraschend. Mir war bekannt, dass diese Frage gestellt wird. Ich habe darüber auch schon andeutungsweise mit dem Rektor gesprochen und ich möchte mich dazu wie folgt äußern. Diese Frage der eidesstattlichen Erklärung, wie ich aus der Universitätszeitung entnommen habe, ich konnte an den ersten beiden Sitzungen des Konzils nicht teilnehmen, und die damit verbundene Frage der Offenlegung einer etwaigen Tätigkeit als inoffizieller Mitarbeiter im damaligen ehemaligen MFS. Darauf läuft ja die Forderung nach einer gegenteiligen Erklärung hinaus. Diese Frage hat auch auf der Wahlversammlung meiner Sektion am 21. Mai eine Rolle gespielt. Dort, wo ich selbst ja nicht kandidiert habe, habe ich mich prinzipiell gegen eine solche Offenlegung ausgesprochen, weil ich die Folgen eines so gearteten Versuches der Vergangenheitsbewältigung auf diesem Felde für unsere Gesellschaft für unabsehbar halte. Nach kontroverser Diskussion hat sich die Wahlversammlung der Sektion mehrheitlich auf diesen Standpunkt gestellt. Ich will diese meine Position begründen. Das Grundübel waren die Strukturen, war eine verhängnisvolle Sicherheitsdoktrin, die alle Bereiche der Gesellschaft durchdrungen hat. Und diese Vergangenheit muss bewältigt werden. Aus meiner Sicht auf zwei Ebenen. Auf der Ebene der Gesellschaft sind, so meine ich, alle strafrechtlich relevanten Vergehen, ich betone auch auf diesem Feld, es gibt ja auch andere Felder, konsequent zu ahnden. Das heißt, ich bin, um das auch deutlich zu sagen, gegen jede wie immer geartete Amnestie für solche Delikte. Das ist die eine, die strafrechtliche Dimension. Auf der Ebene des Individuums handelt es sich nach meinem Dafürhalten um eine moralische Dimension. Das heißt, ein jeder muss mit seinem Gewissen abmachen, was er, ich betone wiederum, auch auf diesem Felde getan hat oder nicht getan hat. Ein anderer Weg beschwört nach meiner Auffassung die Gefahr einer modernen Inquisition herauf, deren Konsequenzen der einzelne Fragesteller vermutlich in gar keiner Weise beabsichtigt. Diese Position habe ich, wie gesagt, am 21. Mai vertreten. Am Tage darauf wurde, wie Ihnen sicher bekannt ist, im Gesetzblatt der DDR ein diesbezüglicher Beschluss des Ministerrates veröffentlicht, der die Aufhebung der Schweigepflicht juristisch regelt. Daran heißt es, dass ehemalige inoffizielle Mitarbeiter sich gegenüber Personen ihrer Wahl über ihre Tätigkeit offenbaren können. Das heißt, sie dürfen es, was ja sicherlich ihnen verboten war. Zum anderen wird dort festgelegt, dass kein ehemaliger Mitarbeiter gezwungen werden kann, seine Tätigkeit offenzulegen, mit Ausnahme solcher Fälle, in denen es um staatsanwaltschaftliche oder kriminalpolizeiliche Untersuchungen geht. In solchen Fällen kann ohne Einschränkung ausgesagt werden. Ich denke, dass damit auch eine eindeutige rechtliche Regelung geschaffen wurde, die auch für unser Konzil bindend sein dürfte. So viel aus meiner Sicht zu dieser geforderten eidesstattlichen Erklärung. der ich ja bezüglich einer etwaigen Tätigkeit als inoffizieller Mitarbeiter des ehemaligen MFS, der ich ja durchaus aus dem Wege hätte gehen können, die ich aber aus den dargelegten Gründen prinzipiell nicht für richtig halte, ablehne, für mich wie für jeden anderen Bürger dieses Landes. Ich will aber in diesem Zusammenhang nicht verschweigen, dass ich die geforderte Erklärung nach dem Buchstaben des Beschlusses des Konzils ohnehin, also abgesehen von diesem Passus betreffs inoffiziellen oder hauptamtlichen Mitarbeitern, nicht unterschreiben könnte, denn ich habe im Rahmen verschiedener von mir ausgeübter Funktionen dienstliche Kontakte zur Bezirksbehörde des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit gehabt und in diesem Zusammenhang habe ich auch Zuwendungen, Zitat, erhalten. Das heißt nicht, dass ich für die Zusammenarbeit bezahlt worden bin, aber die Formulierung Zuwendungen schließt in meinem Selbstverständnis, ich will jetzt ganz konkret werden, auch die Flasche Cognac ein, die zu einem Feiertag überreicht worden ist. Daher beabsichtige ich für meine Person nicht, zum ersten Mal in meinem Leben meineidig zu werden. Ich möchte aber abschließend in diesem Zusammenhang eines erklären, Ich habe immer und überall in meinem Leben mit einer Zunge gesprochen. Im persönlichen Gespräch, im privaten Kreis, in der Öffentlichkeit, gegenüber allen Instanzen und nicht zuletzt möchte ich sagen gegenüber euren Leitungen, da vielleicht besonders deutlich. Und jeder, der mit mir zu tun hatte, wusste, wer das Geisteskind Georg Moll war und ist. Und das sollen Sie auch wissen.
Es gibt weitere Anfragen, bitte. Bitte.
Krienke, ja. Dr. Krienke von der Sektion Physik. Herr Professor Moll, ich bin auch Mitglied des Unabhängigen Untersuchungsausschusses gewesen. Habe mich speziell mit den Beziehungen der Universitäten und Hochschulen im Bezirk zum MFS beschäftigt. Und wir haben in unseren Veröffentlichungen zu dieser Tätigkeit auch einige Passagen über die Beziehungen zwischen der Universität Rostock und dem MFS. Ich möchte, dass Sie sich vielleicht zu folgendem Zitat äußern, das zu Ihrer jetzigen Aussage gehört und das aus einer Lageeinschätzung der Abteilung 20 stammt. Die Abteilung 20 ist Staats- und Rechtsschutz und war für diese Beziehungen und die Überwachung der Universitäten verantwortlich. Es stammt schon aus einer etwas älteren Zeit, vom 18.09.1985. Ich zitiere: Das Zusammenwirken mit den staatlichen Organen und gesellschaftlichen Organisationen war im Berichtszeitraum auf die Lösung von Aufgaben im Verantwortungsbereich konzentriert. Ein besonders enges Zusammenwirken gestaltete sich im Rahmen der operativen Schwerpunkte NSA, Reisekader und Auslandskader mit den Direktoraten Kader, Qualifizierung und internationale Beziehungen. Es wurde erreicht, dass offizielle Unterlagen zu den geplanten NSA, Reisekader, Auslandskader vollständig und aussagekräftig dem MFS zugeleitet werden. Personelle Veränderungen der als Reisekader und Auslandskader eingestuften Personen durch die Einrichtungen wurden der Diensteinheit des MFS umgehend schriftlich mitgeteilt. Positiv ausgewirkt hat sich, dass dieser Prozess durch IM in Schlüsselpositionen sowie arbeitsfähige offizielle Kontakte zu der ersten Leitungsebene wirkungsvoll unterstützt wurden. Durch bestehende jahrelange vertrauensvolle Kontakte ist die Abteilung 20 über geplante Kaderveränderungen in Führungspositionen rechtzeitig informiert und hat Möglichkeiten der operativen Einflussnahme. Das ist genau diese Darstellung, soweit das Zitat, Zitat Ende. Das ist genau diese Art von Zusammenarbeit, die illegal war, auch nach unseren bestehenden Gesetzen und über die wir hinwegkommen wollen. Und ich bitte Sie dazu, sich zu äußern.
Bitte. Ja, ich habe echt vorhin gesagt, ich hätte also in verschiedenen Funktionen solche Kontakte gepflegt. Ich kann auch sagen Zusammenarbeit, das hört sich vielleicht brutaler an, aber trifft ja den Kern der Dinge. Und das betrifft in Sonderheit oder vor allem die Tätigkeit im Direktorat für internationale Beziehungen. Nun muss ich sagen, aber damit will ich mich jetzt überhaupt nicht rausreden, dass ich dort 1975 ausgeschieden bin, das war 85, das könnte möglicherweise im Prinzip die gleiche Einschätzung gewesen sein. Ja? Tatsächlich hat es eine solche Zusammenarbeit gegeben, tatsächlich sind solche Dokumente eingesehen worden, Und das ist allerdings, das kann ich jetzt nur so sagen, von niemandem von uns als etwas Illegales angesehen worden, ist also auch nicht in irgendeiner Weise konspirativ erfolgt.
Genügt.
Eine Bemerkung vielleicht, was die Reisekader betrifft, im engeren Sinne, das ist zu keinem Zeitpunkt in den Verantwortungsbereich des Direktorats für internationale Beziehungen gefallen. Wer Reisekader war oder nicht Reisekader war, war vorgegeben. Darauf hatte in dem Sinne das Direktorat für internationale Beziehungen und der jeweilige Direktor keinen Einfluss.
Ja. Dankeschön. Gibt es weitere Anfragen an Herrn Professor Moll? Bitte. Herr Professor Köppen.
Ja, kann ich mir die Vorstellung schon ersparen. Ich komme von der Sektion Melioriationswesen und Pflanzenproduktion. Ich hatte den Begriff in den Schlussausführungen Ihrer Vorstellung nicht ganz deuten können, und zwar, Sie möchten keine alte Ordinarienuniversität. Ich sehe das in einem gewissen Widerspruch zu dem Bestreben, die Kraft der Lehrstühle doch wesentlich zu erhöhen. Und das ist doch ein Zeichen der neuen Zeit, nach meiner Meinung.
Also darüber kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Ich sitze ja derzeit jedenfalls noch auf einem Lehrstuhl und ich bin sehr dafür, die Eigenverantwortung der Lehrstühle zu erhöhen. Ich selbst habe mich in allen Diskussionen immer dafür ausgesprochen, von mehr Verantwortung für die Ordinarien zu sprechen. Verantwortung impliziert sicherlich auch Rechte, aber nicht, es geht nicht um Recht haben schlechthin. Ich habe in diesen ganzen Diskussionen um die Universitätsverfassung immer die Auffassung vertreten, dass Sachkompetenz selbstverständlich die entscheidende Rolle spielen muss, dass die sich aber Kraft wissenschaftlicher Argumente durchzusetzen hat und nicht aufgrund von Mehrheitsverhältnissen. Die Ordinarienuniversität, wie sie in einigen, ich betone in einigen Köpfen herumspricht,